Liebe Gemeinde, liebe Online-Zuhörer und Zuschauer, ich möchte euch heute an diesem besonderen Tag einladen, nicht nur Zuhörer zu sein. Ich möchte euch einladen, euch in die Rolle eines Augenzeugen hineinzubegeben. Wir wollen uns heute in Gedanken an eine Türschwelle stellen. Es ist früher Morgen, so gegen 6 Uhr. Der Tag ist noch jung und doch liegt schon eine Schwere in der Luft. Vor uns ragt das Prätorium auf, der Amtssitz des römischen Statthalters in Jerusalem. Ein mächtiges Gebäude aus Stein, Stufen, Toren, Soldaten. Alles an diesem Ort sagt, hier herrscht Rom. Hier wird Macht sichtbar. Und genau hierher wird Jesus am Freitagmorgen gebracht. Die Evangelien geben dem Leiden, Sterben, Auferstehen Jesu einen Raum wie keinem anderen Ereignis. Das macht deutlich, dass es nicht nur eine Randnotiz, das ist das Zentrum des Christentums. Johannes in seinem Evangelium nimmt uns mit an diesen Ort und beschreibt im Detail, damit wir nicht nur wissen, dass Jesus starb, sondern wie es dazu kam, wie Menschen handeln, wie Herzen offenbar werden und wie Jesus mitten in all dem steht. Wir wollen uns heute auf einen kleinen Ausschnitt dieses Ereignisses fokussieren, dem Verhör von Jesus vor Pilatus. In Klammern, wenn ihr euch wundert, wo ich diese Bilder her habe, ich habe sie von künstlicher Intelligenz, von ChatGPT erstellen lassen. Wir wollen den Text lesen aus Johannes Evangelium Kapitel 18. Wir starten mit den Versen 28 bis 40. Johannes 18, Vers 28 bis 40. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt er gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemanden töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hat, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Ja, lasst uns von der Türschwelle aus vor dem Prätorium beobachten, wie die religiöse Delegation mit Jesus in der Mitte vor Pilatus kommt. Jesus, er sieht schon gezeichnet aus. In der Nacht wurde er bereits verhört, verspottet und geschlagen. Er sieht mitgenommen aus und doch steht er nicht panisch da, nicht verzweifelt, nicht zitternd, er steht ruhig. Und gerade das macht die anderen noch wütender. Von der Schwelle der Türe aus können wir gut beobachten, was hier passiert. Wir sind mittendrin im Geschehen, wie ihr es im Text gemerkt habt, weil Johannes in seinem Evangelium uns mit in die Details hineinkommt, nimmt. Dann kommt Pilatus heraus. Pilatus war kein König. Er war nur ein römischer Präfekt. Ein Mann des Kaisers, aber damit ein Mann Roms, ein Mann der Macht. Sein eigentlicher Sitz war in Caesarea, das liegt heute ganz nah bei dem heutigen Tel Aviv. Aber zu den großen Festen kam Pilatus in die Stadt nach Jerusalem, um für Ordnung zu sorgen. Er war kein Suchender, kein empfindsamer Denker, er war ein harter römischer Verwaltungsbeamter. Einer, der Ordnung sicherte, der Spannung kontrollierte und der Rom zufriedenstellen musste. Und genau dieser Mann steht nun Jesus gegenüber. Pilatus kennt solche Situationen, er kennt Druck, er kennt Menschenmengen, er kennt die Mechanik von Angst und Macht. Er war zuständig für Recht und Ordnung, nach den Regeln Roms. Und so stellt er die nüchterne Frage, Vers 29. Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Aber diese jüdischen Führer nennen keinen klaren Tatbestand. Sie liefern keine saubere Anklage, sondern eine Vorverurteilung. Vers 30. Wenn er nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht überantwortet. Da stehen diese frommen Männer vor dem Sitz der Macht und statt Wahrheit bringen sie Druck. Ihre Aussage ist für Pilatus offensichtlich. Sie fragen nicht nach Rechtsprechung, sondern nur nach Bestätigung ihres Urteils. Und jetzt beginnt dieses merkwürdige Hin und Her, raus und rein, wie wir es im Text gelesen haben, das uns Johannes so detailliert beschreibt. Warum geht Pilatus hinein und hinaus und wieder hinein? Weil die jüdischen Führer nach ihren Reinheitsvorstellungen nicht unter das Dach eines Heiden gehen dürfen. Sonst durften sie an Passamahl nicht teilnehmen. Sie bleiben draußen, um sich nicht zu verunreinigen. Und so pendelt Pilatus. Draußen die Ankläger, drinnen Jesus. Draußen die aufgebrachten Menschen, Hass, drinnen Jesus, der von sich sagen kann, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und Johannes erzählt uns das nicht einfach nur so zufällig. Mit jedem Gang über diese Schwelle, an der wir stehen und beobachten, wird deutlicher. Hier wird nicht nur Jesus verhört, hier wird auch Pilatus sichtbar. Und mehr noch, hier werden wir sichtbar. Denn die Frage ist nicht nur, was geschieht mit Jesus. Die Frage ist auch, was geschieht mit einem Menschen, wenn er Jesus der Wahrheit begegnet und ihr trotzdem nicht folgen will. Wir wollen uns die Menschen draußen noch einmal etwas näher anschauen. Sie wollen reinbleiben. Sie achten auf Regeln, Grenzen, Rituale. Sie wollen das Passamahl essen und sich nicht verunreinigen. Und doch sind sie innerlich schon längst über eine viel tiefere Schwelle geschritten. Während sie den Schritt ins Prätorium meiden, treiben sie zugleich die Auslieferung des Sohnes Gottes voran. Merkt ihr die Spannung? Sie wollen kultisch reinbleiben und bereiten doch moralisches Unrecht vor. Sie schützen ihre Fassade und verraten Gott, indem sie den Sohn Gottes ablehnen. Das ist auch eine sehr ernste Anfrage an uns. Man kann religiös sein und doch blind. Man kann Formen und Traditionen wahren und den Sohn Gottes verwerfen. Man kann von Gott reden und Jesus ablehnen. Dieses Ereignis vor Pilatus lässt keinen von uns auf Distanz. Es zeigt auf der einen Seite die religiöse Elite, die politische Macht, schwankende Mitläufer, flüchtende Nachfolger von Jesus und brutale Soldaten. Und es zeigt, das Problem ist nicht ethnisch. Es geht nicht um Juden oder Römer. Das Problem ist das menschliche Herz. Die Schuld hängt nicht an einer Volksgruppe. Die Schuld hängt an uns Menschen, an unserer Angst, unserem Stolz, unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Blindheit. Unsere Herzen sind an dieser Szene mehr beteiligt, als uns lieb ist. Draußen wird vermeintliche Reinheit verteidigt, drinnen steht der wirklich Reine, wird verhört und später gefoltert und verurteilt. Pilatus geht wieder hinein, an uns vorbei, in das Prätorium. Draußen bleiben die Stimmen, die drängen. Drinnen steht Jesus. Und dort stellt Pilatus die Frage, auf die es aus römischer Sicht zuläuft. Vers 33. Bist du der König der Juden? Das ist keine Glaubensfrage, das ist eine politische Frage. Pilatus denkt in Machtkategorien. Wer oder was kann Rom gefährlich werden? Ein König ist nie nur ein Titel. Ein König bedeutet Anspruch, Loyalität, Einfluss, Gefahr. Ein König kann Menschen hinter sich sammeln. Ein König kann Unruhe auslösen. Ein König kann für Rom zum Problem werden. Und doch steht Pilatus vor einem Menschen, der nicht um Macht kämpft, der nicht verhandelt, kein Fanatiker, kein Aufwiegler. Jesus steht dort ruhig, ohne Selbstmitleid, ohne schmeichelnde Worte. Und dann antwortet Jesus Pilatus, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt nicht, mein Reich ist unwürdig. Es heißt, mein Reich kommt nicht aus dieser Welt. Mein Reich wird nicht gespeist aus den Quellen dieser Welt. Es wächst nicht aus Gewalt, nicht durch Druck, nicht durch Macht, nicht durch Propaganda, nicht durch Lüge. Jesus spricht von Herrschaft, aber eine Herrschaft, die anders ist. Eine Herrschaft, die nicht mit den Mitteln dieser Welt aufgebaut wird. Eine Herrschaft, die nicht Menschen niedertritt, sondern eine Herrschaft, die Menschen rettet. Pilatus hört das und merkt, dieser Mensch ist politisch nicht gefährlich. Er ist kein gewalttätiger Aufständischer, kein Rivale des Kaisers. Und doch bleibt die Lage angespannt. Die jüdischen Führer setzen Pilatus mächtig unter Druck. Es ist kein sauberer Rechtsprozess. Es ist ein Ringen um Kontrolle. Und mittendrin steht Jesus. Menschlich betrachtet erscheint er der Schwächste im Raum. Angeklagt, umringt von Macht. Und doch ist Jesus hier nicht der Spielball der Ereignisse. Er wird verhört, aber er wird nicht beherrscht. Pilatus soll Recht sprechen, aber die Wahrheit steht vor ihm. Jesus sagt weiter, dazu bin ich geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Lesen wir in Vers 37. Hört ihr das? Jesus sagt nicht, nun ist alles aus dem Ruder gelaufen. Er sagt nicht, ich werde zu Unrecht veranklagt. Euer Hass will mich vernichten. Er sagt, dazu bin ich gekommen, dazu bin ich geboren. Und das ist entscheidend. Karfreitag ist nicht einfach nur ein Justizskandal, nicht nur ein religiöses Versagen, nicht nur ein politischer Machtmissbrauch. All das ist es auch. Aber nicht nur. Hinter allem steht viel mehr. Jesus geht nicht als Opfer blinder Umstände in diese Stunde. Er geht bewusst hinein. Er weiß, warum er gekommen ist. Er weiß, wohin sein Weg ihn führt. Darum bedeutet Kreuzigung nicht nur Folter, Spott, Hinrichtung, menschliche Bosheit, sondern es ist Gottes geplanter Rettungsweg. Nicht eine unglückliche, tragische Entwicklung, sondern ein Weg, den der Sohn Gottes ganz bewusst geht. Jesus ist nicht überrascht von den Ereignissen. Er wird nicht gegen seinen Willen in etwas hineingezogen. Er geht freiwillig, bewusst in den Tod. Er hat sich selbst dafür entschieden. Und warum? Weil Liebe sich festgelegt hat. Weil Rettung einen Preis hat. Weil Sünde nicht mit frommen Worten verschwindet. Weil Schuld getragen werden muss. Der Unschuldige geht den Weg, den die Schuldigen verdient hätten. Dann kommt dieser berühmte Satz des Pilatus. Was ist Wahrheit? Das klingt ja nicht wie die ehrliche Suche eines Mannes. Es ist eher wie so ein Schulterzucken, ein Satz eines Mannes, der gelernt hat, abgebrüht zu sein, der etwas von sich innerlich fernhalten möchte. Vielleicht zuckt Pilatus mit den Achseln und hat noch ein zynisches Lächeln auf dem Gesicht. Was ist Wahrheit? Er ist nicht wirklich offen für die Wahrheit. Pilatus ist nicht bewegt von diesem Menschen vor sich. Er ist nicht bereit, sich im Innersten treffen zu lassen. Und genau das macht diese Szene so tragisch und diesen Moment so ernst. Pilatus fragt nicht nach Wahrheit, während die Wahrheit vor ihm steht. Und dabei hat Jesus es ja schon längst deutlich gemacht, weil er selber von sich sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir das. Und doch bleibt Pilatus an der Oberfläche. Er hört Worte, aber er lässt sie nicht an sich heran. Er prüft Jesus politisch, vielleicht auch menschlich. Er will den Fall lösen. Aber er will sich nicht selbst in Frage stellen lassen. Und wisst ihr, darin wirkt Pilatus erschreckend modern. Er lebt wie vielleicht oder denkt wie wir heute. Was ist Wahrheit? Wir denken heute vielleicht, Wahrheit, ja, das ist schwierig, kommt drauf an. Entscheidend ist doch, dass es funktioniert. Hauptsache, für mich ist es positiv. Nicht, was ist Recht, sondern was ist praktikabel. Nicht, was ist wahr, sondern was kostet mich am wenigsten. Liebe Zuhörer, ich glaube, das ist auch ein Weckruf für uns. Nicht nur Hass kann uns von Christus trennen, sondern auch Gleichgültigkeit. Sehen wir das nicht auch in unserer Zeit und stehen vielleicht selbst in Gefahr, Gottes Wahrheit mit Füßen zu treten? Hauptsache, es geht mir gut. Ich denke da an Themen wie Sexualität, Ehe, Familie, Abtreibung, aber auch an soziale Gerechtigkeit, Geld, Macht. Pilatus will vor allem Ruhe, Sicherheit, seine Karriere nicht gefährden, kein Ärger mit Rom, keine persönlichen Kosten. Und plötzlich steht vor ihm einer, der nicht verhandelt, nicht schmeichelt, sondern die Wahrheit sagt. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Und dann geht er hinaus. Vielleicht ist das einer der tragischsten Momente in dieser Geschichte, in diesem Ablauf, den uns Johannes berichtet, weil Pilatus wendet sich ab von der Wahrheit, die ihn ansieht. Pilatus geht an uns vorbei und tritt wieder hinaus und sagt öffentlich, ich finde keine Schuld an ihm. Hört ihr das? Der Richter selbst sagt, dieser Mann ist unschuldig. Pilatus versteht vieles nicht, aber eines merkt er sehr wohl. Jesus ist kein Verbrecher, kein Schuldiger, kein Mann, der den Tod verdient hat. Und doch spricht er ihn nicht frei. Hier beginnt das Erschreckende. Pilatus erkennt die Unschuld Jesu und sucht trotzdem nur einen Ausweg, der ihn selbst schützt. Er will Recht und Bequemlichkeit zugleich und das geht nicht. Also greift er zu dem Mittel der Passa-Begnadigung. Er stellt die Wahl dieser Menschenmenge zwischen Jesus und Barabbas. Pilatus sagt, soll ich euch den König freigeben, in Vers 39? Er wollte die Sache irgendwie doch noch elegant lösen. Vielleicht denkt er, die Menge wird sich doch für diesen friedsamen, unschuldigen Mann entscheiden. Aber was ruft diese Menge aufgebracht? Vers 40. Nicht diesen, sondern Barabbas. Und Barabbas war kein harmloser Kleinkrimineller. Er wird verbunden mit Aufruhr, Gewalt und Schuld. Er ist wirklich schuldig. Und gerade deshalb ist diese Szene so erschütternd. Wer geht frei? Nicht Jesus, der ohne Schuld ist. Barabbas, der Verbrecher. Der Schuldige wird losgelassen, der Unschuldige bleibt. Jetzt greift Pilatus zu einem letzten Mittel. Wenn Recht nicht ausreicht, dann kann es vielleicht Mitleid erreichen. Wenn die Menge Jesus gefoltert und gedemütigt vor sich sieht, vielleicht lenken sie dann ein. Wir lesen weiter im Kapitel 19 im Johannesevangelium, die Verse 1 bis 16. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie, kreuzige, kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein ins Prätorium und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die 6. Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie schrien aber: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Ja, was für ein Bericht, den wir hier von Johannes lesen. Wie in dieser Situation Pilatus zum letzten Mittel greift und Jesus geißeln lässt. Und die römischen Soldaten, die wussten sehr genau, was sie taten. Sie schlugen nicht nur, sie folterten, sie demütigten, sie spotteten. Sie setzten Jesus eine Dornenkrone auf, legten ihm ein Purpurgewand an und riefen höhnisch: Sei gegrüßt, König der Juden. Und wieder stehen wir an der Schwelle, als Pilatus mit Jesus an uns vorbeigeht. Fast zu nah. Nah genug, um zu ahnen, wie furchtbar dieser Anblick gewesen sein muss. Blut, Wunden, Spott, Erschöpfung, der Rücken zerfetzt, die Stirn verletzt. Jesus steht da und schweigt. Pilatus sagt, haben wir in Vers 4 gelesen: Siehe, ich bringe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und dann diese Worte von Pilatus: Siehe, welch ein Mensch. Pilatus meint wohl: Schaut ihn an, reicht das noch nicht? Er ist doch schon gebrochen. Er stellt keine Gefahr mehr dar. Aber Johannes will, dass wir mehr sehen. Ja, siehe, der Mensch. Aber noch tiefer: Siehe, der Sohn Gottes. Siehe, dein König. Sieh, wie weit Gottes Liebe geht. Und was antwortet die Menge? Da ist kein Mitleid, kein Erschrecken, kein Erbarmen, sondern der fanatische Ruf: Kreuzige, kreuzige. So tief kann das menschliche Herz sinken. Es kann den Unschuldigen sehen und trotzdem seine Vernichtung wollen. Pilatus sagt noch einmal: Ich finde keine Schuld an ihm. Er weiß es, er sagte es, aber er tut nicht, was er weiß. Dann verschärft sich alles. Die jüdischen Führer üben weiter Druck auf Pilatus aus. Vers 7: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Pilatus erschrickt und er geht mit Jesus wieder hinein. Dort fragt er Jesus, Vers 9: Woher bist du? Jesus, er schweigt. Pilatus wird nervös und erinnert Jesus an seine Macht, die er hat. Und dann antwortet Jesus: Du hättest keinerlei Macht gegen mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Liebe Zuhörer, das ist göttliche Souveränität. Jesus ist nicht das Opfer eines Unfalls, nicht Opfer eines Kontrollverlusts. Er ist der König, der sich hingibt. Alles, was Menschen jetzt tun, geschieht nicht außerhalb von Gottes Wissen und Willen. Die Bosheit des Menschen ist real und doch steht Gott darüber. Paulus versucht, Jesus freizulassen, aber dann trifft ihn die politische Drohung, Vers 12. Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Und da kippt Pilatus, weil Angst Wahrheit frisst. Und dann kommt es zum letzten Akt. Pilatus lässt Jesus an diese Richtstätte führen, wo sich dann Pilatus auf den Richterstuhl setzt. Vers 14 lesen wir, dass Pilatus sagt: Siehe, euer König. Und sie schrien wieder: Weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus fragt: Euren König soll ich kreuzigen? Und dann fällt dieser erschütternde Satz: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Merkt ihr, was hier geschieht? Das ist nicht nur ein Argument im Prozessverlauf, das ist Selbstentlarvung. Eigentlich war Gott der König Israels. Israels Hoffnung war auf den Messias gerichtet. Und nun sagen diese führenden Priester, verblendet von ihrem Hass gegen Jesus, etwas, das ihrem eigenen Glauben widerspricht. Um Jesus loszuwerden, geben sie ihr geistliches Erbe preis. Und die Tragik geht noch tiefer. Vor ihnen steht nicht nur ein unbequemer Lehrer, ein möchtegern Messias. Vor ihnen steht Jesus, der Sohn Gottes, Gott in menschlicher Gestalt. Das heißt, in dem Augenblick, in dem sie Jesus verwerfen, verwerfen sie den, auf den ihre Hoffnung immer hingewiesen hat. So weit kann Verblendung gehen. Und bevor wir nun auf sie zeigen, wie sie damals gehandelt haben, müssen wir uns fragen, stehe ich auch in der Gefahr, dass in meinem Leben Jesus auf die Seite gedrängt wird und etwas anderes diese Stelle einnimmt? Wer oder was ist mein König? Sicher nicht Rom, aber vielleicht Karriere, Ansehen, Geld, Sicherheit, Kontrolle, Familie, Wohlstand. Johannes berichtet dann ganz schlicht diese letzte Entscheidung. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Vers 16. Wir haben das Kreuz oft gezähmt, als Schmuck, als Symbol, als Hintergrund. Aber es ist kein Schmuck. Es ist Hinrichtung. Es ist der Ort, wo die Wahrheit leidet und Liebe blutet. Das Kreuz ist nicht harmlos, das Kreuz ist furchtbar. Jemand hat es mal so ausgedrückt, die Kreuzigung ist auf die Spitze getriebene Unmenschlichkeit. Das ist keine Übertreibung, sondern eine nüchterne Einordnung. Die antike Welt kannte viele Grausamkeiten, aber in der Kreuzigung gipfelte die Grausamkeit in einem Höhepunkt. Kreuzigung und die Folterung davor bedeuteten Scham, Schmerz, Auslöschung zur Schaustellung. Und doch genau hier beginnt das Geheimnis, das wir ohne Christus nie begreifen. Gerade im tiefsten Dunkel strahlt Gottes Handeln am hellsten. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die du dir wahrscheinlich auch schon gestellt hast. Eine Frage, die mit der kritische Punkt an diesem Karfreitag ist. Warum musste Jesus sterben? Warum erlitt er diesen grausamen Tod am Kreuz? Hätte Gott keine andere Möglichkeit gefunden, um uns zu retten? Ist Gott brutal? Ist Gott ein Rachegott, der Blut sehen will? Der Tod von Jesus am Kreuz ist nicht nur ein tragischer Tod. Er ist auch nicht nur Symbol oder nur ein Beispiel. Es ist eine Tat Gottes für uns. Dies führt uns zum ältesten Bekenntnis, das wir im Neuen Testament finden, das Paulus im Korintherbrief anführt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Liebe Zuhörer, das ist das Zentrum. Nicht Jesus starb, weil das Leben hart und unfair ist. Nicht er starb als Märtyrer. Er starb für unsere Sünden, für uns. Das Kreuz ist Stellvertretung, Austausch, der Gerechte für die Ungerechten, der König für die Rebellierenden, der Sohn für die Fremdgewordenen. Und genau hier kommen die Einwände unserer Zeit. Muss Gott denn Blut sehen? Ist das nicht ein schrecklich dunkles Gottesbild? Ist es nicht befremdend, dass wir ein Opfer brauchen? Ist es nicht ein furchtbar negatives Menschenbild? Diese Frage ist nicht trivial und wir dürfen sie nicht mit billigen Antworten abspeisen. Lasst mich es so sagen. Die Bibel stellt uns keinen jähzornigen Tyrannen dar, der Blut braucht, um ruhig zu werden. Das wäre ein völlig falsches Gottesbild. Die Bibel zeigt uns etwas anderes. Sünde ist nicht nur Fehlverhalten. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist Rebellion. Sünde zerstört Beziehungen. Menschen, sie produziert Opfer. Sie produziert Schuld und schlussendlich den Tod. Wenn Gott einfach nur sagen würde, betreffend der Sünde, Schwamm drüber, dann bleibt das Böse am Ende ungerichtet. Die Opfer blieben ohne Gerechtigkeit. Das wäre kein gerechter Gott. Auf der anderen Seite, wenn Gott uns Menschen ausschließlich nach dem beurteilen würde, was wir im Leben getan, gedacht oder auch nicht getan hätten, hätten wir keine Chance. Oder hast du eine reine Weste, keine Verfehlung, keine Fehler im Leben? Wenn Gott uns nur nach unseren Taten beurteilen würde, hätten wir keine Hoffnung. Das wäre gerecht. Paulus schreibt im Römerbrief, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und jetzt geschieht am Kreuz das Unerhörte. Gott nimmt die Schuld ernst und Gott trägt die Schuld selbst. Deshalb ist die im Himmel verabredete Rettungsaktion so wichtig. Der Vater und Sohn handeln einvernehmlich aus Liebe. Der Sohn geht nicht gezwungen in eine göttliche Zorn- und Blutorgie. Er geht freiwillig in eine Rettungstat hinein, deren Preis ultimativ hoch ist. Er kostet ihn das Leben. Das Kreuz zeigt einen Gott, der nicht weit weg bleibt, während ein anderer leidet. Das Kreuz und alle Ereignisse darum herum, die Folter, die Verspottung, die Ablehnung, zeigen Gott, der in Christus selbst leidet und dadurch rettet. Oder ganz schlicht, wenn du wissen willst, wie Gott über Sünde denkt, dann schau ans Kreuz. Wenn du wissen willst, wie sehr dich Gott liebt, dann schau ans Kreuz. Ich möchte da enden, wo wir begonnen haben, an der Schwelle. Draußen stehen die Menschen, die reinbleiben wollen und doch dabei den Halt verlieren. Drinnen steht Jesus, die Wahrheit in Person, und lässt sich zum Tod verurteilen. Hier stellt sich uns die Frage: Wirst du wie Pilatus an der Wahrheit vorbeigehen? Wirst du die Schultern zucken und sagen, was ist Wahrheit? Wirst du dich retten wollen durch Kontrolle, Pragmatismus, Distanz? Wirst du draußen bleiben? Oder wirst du hinschauen, wirklich hinschauen, bis du erkennst, dieser König stirbt nicht wegen seiner Schuld, er stirbt wegen meiner. Dieser König wird nicht zufällig geopfert, er gibt sich freiwillig. Dieser König verliert nicht die Kontrolle, er herrscht durch Liebe. Liebe Zuhörer, Karfreitag ist nicht nur irgendwie eine besondere religiöse Stimmung. Karfreitag ist Gottes Rettungstat. Darum bleib nicht draußen. Bleib nicht bei einer kühlen Betrachtung. Bleib nicht bei religiösen Formen. Bleib nicht bei einem Achselzucken wie Pilatus. Komm zu Jesus mit deiner Schuld, mit deinen Fragen, mit deinem Versagen, mit deiner Angst, mit deinen Tränen. Komm zu dem, der für die Schuldigen stirbt. Komm zu dem König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist und der doch diese Welt rettet, der dich retten will. Und hören wir auf die letzten Worte, die Jesus am Kreuz sagte: Es ist vollbracht. Wir wollen zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, es ergreift uns, was du durchlebt hast, aber nicht, weil irgendwas außer Kontrolle geraten ist, sondern weil du bewusst diesen Weg gegangen bist, weil du das Lamm Gottes bist, der die Schuld der Welt auf sich genommen hat, meine Schuld, ja, die Schuld der ganzen Menschheit, und weil du uns diesen Weg freigemacht hast, den Weg zurück zu Gott, zum Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und bitten dich, dass es auch unser Leben bewegt, dass es unser Leben verändert und dass es unser Leben neu macht. Danke, Herr Jesus. Amen.